Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergilt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel und die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kommt sie nicht, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr seine Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höret auf der Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Ich habe an anderer Stelle schon immer wieder mal den Psalm 103 zitiert und vor allem eigentlich die ersten zwei Verse. Und ich hatte mir einfach überlegt, warum soll ich immer nur so ein paar Verse zitieren? Es ist doch sicherlich auch ganz interessant, einfach auch einmal mehr über diesen Psalm 103 zu erfahren. Und da möchte ich jetzt mit einem Beispiel einsteigen. Das ist jetzt, glaube ich, schon ungefähr 20 Jahre her. Aber ich glaube, das verdeutlicht so den damit kann man, glaube ich, auch gut verdeutlichen, was der Psalmist damit zum Ausdruck bringen will. Und zwar, vor circa 20 Jahren, meine Frau fährt mit zwei unserer Kinder, der Nadine und dem Bastian, nach Bad Windsheim, um zum Aldi einkaufen zu gehen. So, alles okay, Einkauf ist gelungen, alles im Auto verstaut. Und dann hat sie noch gesagt, ja, Nadine, bring du einfach den Wagen noch zurück und dann fahren wir. Und irgendwie, keine Ahnung, was da mit ihr los war, plötzlich gibt sie Gas und fährt fort. Und das arme Kind, die war da, glaube ich, irgendwas um die 6 oder 7 Jahre, die stand dort mutterseelen alleine beim Aldi und denkt, Schande, die Mutter ist jetzt fortgefahren. Oh, schrecklich. Die hat geheult und keine Ahnung was. Und meine Frau fährt dann nach Haus. Und so kurz bevor sie dann daheim war, sagt sie, ach, Nadine, tu dich mal bitte testen. Und dann, also die hat Diabetes gehabt. Und dann hört sie nichts. Und dann sagt sie, Nadine, was ist denn los? Ding. Und sagt der Bastian ganz cool, ja, die ist noch in Bad Windsheim. Und meine Frau, völlig entsetzt, die war echt fix und fertig. Und normalerweise ist sie jemand, also die sich wirklich an Geschwindigkeitsbegrenzungen exakt und akkurat gehalten. Also meine ich nicht immer. Ich hatte auch einige Strafzettel, aber da war das wirklich das erste Mal, da ist die Bundesstraße mit 120 oder was weiß ich entlang gebraust und keine Ahnung, hat wirklich riskiert, einen Strafzettel zu kriegen. Und ihr war das sowas von todpeinlich. Sie hat am Parkplatz vom Aldi ihr Kind vergessen. Und Jahre, das Mädel stand da, die Tränen aufgelöst hat. Und am Ende, das ist jetzt auch dann noch eigentlich eher witzig, dann noch, die Mutter, meine Frau kam dann hin und nimmt das Mädel in den Arm und versucht sie zu trösten. Und hinterher sagt sie, sie weiß jetzt nicht, was peinlicher war, dass die Mutter davongefahren ist oder dass sie jetzt am Schluss getröst, also noch in den Arm nehmen hat wollen. Aber ja, solche Sachen können passieren. Dass man einfach, auf Deutsch gesagt, hirnlos losfährt und vergisst etwas, was einem sehr, sehr wertvoll und wichtig ist. Ja? Wie jetzt in dem Fall das eigene Kind. Aber wie oft geht es uns so, dass Gott so viele tolle Dinge in unserem Leben tut und wir vergessen sie einfach. Und genau auf diese Situation hin spricht der Psalmist an. Jetzt hoffe ich, dass... So, ich fand es interessant gestern. Ich habe einfach bei mir in so Pixabay nennt sich das eingegeben, vergesslich. Und dann erschien dieses Bild. Das fand ich so genial. Ja, macht vielleicht so ein klein wenig deutlich, wenn man in die Jahre kommt und plötzlich Alzheimer grüßt, ja, dann kann sowas passieren. Ja, manches Mal, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch die Überlegung, ob es bei mir nicht auch schon anfängt, aber okay. aber ich denke, es ist noch nicht ganz so weit, sonst könnte ich auch nicht hier stehen. Ja, Vergesslichkeit. Ja, er überlegt, was war, was wollte ich jetzt eigentlich machen, aber es ist weg. Vergessen. Ein Haus. Ja. Vergessen ist irgendwann in sich zusammengefallen. Man sieht diesen Schutthaufen, dauert nicht lange und irgendwann findest du von dem Haus nichts mehr. Und ich denke, das nächste Bild macht es vielleicht noch viel deutlicher. Wenn man das Gefühl hat, das Gehirn löst sich auf. Man vergisst. Ja? Die Vergesslichkeit. Kannst du da zustimmen, dass das schon ab und zu ist? Und David hat genau, ich denke, dass er diesen Psalm geschrieben hat, weil er genau dieses Phänomen kannte. David. Und ich möchte es jetzt einfach mal sagen, also mir kommt es so vor, als ich das so gelesen habe, der führt irgendwie Selbstgespräche. Und wenn man sich den ersten Vers so anschaut, preise den Herrn meine Seele, ja, er fordert seine Seele regelrecht auf, Gott zu preisen und dann, und all mein Innerstes, seinen heiligen Namen. Und dann könnte man vielleicht sagen, ja, preise den Herrn meine Seele und mein Innerstes, seinen heiligen Namen. Gehirn fragt im Grunde mal, an was soll ich mich erinnern? Und dann an Gottes heiligen Namen, Gottes Größe und dass er abgesondert ist, dass er mächtig ist, ohne Sünde ist, dass er gnädig ist und dass er barmherzig ist. Und dann gedenke seiner Wunder, steht im Psalm 105, Vers 5. Und mir kommt es so vor, der David, er redet zu sich selber und sagt, ja, erinner dich doch bitte. Erinner dich an all diese tollen Dinge. Ja, ich bin ein heiliger Gott. Und genau diese ganzen Attribute, die davor stehen, eben, dass Gott ein großer Gott ist, dass er abgesondert ist, heilig ist, wie es die Bibel sagt, ohne Sünde, mächtig, gnädig und barmherzig. Ja, Gott ist so. Und an all das, wenn er diesen heiligen Namen Gottes sieht, soll er sich erinnern. Dann als nächstes, ja, preise den Herrn meine Seele und dann, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Ja, manches Mal muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich echt anstrengen, mich daran zu erinnern, was Gott in meinem Leben alles getan hat. Ich weiß, er hat unzählig viele Dinge getan. Und wenn ich dann eine Weile mich hinsetze und drüber nachdenke, dann fallen mir eine ganze Reihe Dinge ein. Aber das Problem ist, ich muss mich hinsetzen und ich muss einfach in meinen, sag jetzt mal, grauen Zellen nachgrübeln und gucken, ja, wo sind Dinge da, die, wo Gott in meinem Leben einfach am Wirken war, wo Gott in meinem Leben Dinge getan hat. Und dann noch einmal der Gedanke, gedenke seiner Wunder. Wie oft hat Gott in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben echt Wunder getan? Und genauso dann immer einfach die Frage, ja, hallo Gehirn, erinnere dich doch. Ja, und dann, oh wei, ich weiß es nicht. Dann sagt das Gehirn, ja, woran soll ich mich denn erinnern? Ja? Und dann, ja, an alles Gute, was Gott für dich getan hat. Ach so, und dann kommt es, und dann kommt es immer mehr. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr kommen Beispiele, Gedanken über das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und dann kann ich einfach auch, wie David sagt, ja, sich daran erinnern und dann preise den Herrn, ja, einfach für alle seine Wohltaten. Und dann, der dir vergibt alle deine Sünden. Wie? Wo? Was? Wann? Oder wieso? Wie? Alle meine Sünden? Ja, natürlich. David, weißt du nicht? Die Bathseba, was hast du da getan? Du hast die Frau angeschaut, hast sie begehrt und hast dann am Ende ihren Mann in den Tod geschickt, ja? Und bist dadurch in eine unglaubliche Krise gefallen. Und was ist passiert? Über Psalm 32 hatte ich auch schon mal eine Predigt gehalten. Und er hat einfach irgendwann durch den Propheten Nathan erkannt, jawohl, ich bin ein Schuft. Ich bin so ein schrecklicher Mensch, der das getan hat. Und hat einfach Buße getan. Und was hat Gott getan? Er hat ihm vergeben. Vergesslichkeit. Dann der heilt alle deine Krankheiten. Wenn man jetzt in die heutige Zeit hineinschaut, könnte man denken, ja, heilt wirklich alle deine Krankheiten. Ja gut, meine Knie tut ab und zu weh, meine Knöchel tun weh. Ach ja, und keine Ahnung, es gibt dann so unterschiedliche Sachen. Jetzt hab da eine Wunde, jetzt Schande, die heilt ewig nicht. Ja, aber das ist ja nicht normal. Gut, und wir werden älter und dann ist auch die Sache jetzt mal, verändert sich ja auch, was unser Körper wird, einfach auch gebrechlicher. Das ist völlig normal. Aber was mir auch für, zum Beispiel, gerade jetzt, wenn man junge Menschen anschaut, wie, also ob es jetzt der David, der Manuel oder wie der auch immer ist, wenn die irgendeine Wunde haben, du, ratzfatz ist das Ding verheilt, zack, bumm, und die können wieder loslegen. Ja, das geht so schnell. So, und da kann man wirklich sehen, Gott heilt, das geht ratzfatz. Und dann ist es jetzt nicht einfach nur zu weit gegriffen, dass, wenn der Psalmist jetzt sagt, ja, dass er alle deine Krankheiten heilt. Das ist uns aber oft gar nicht bewusst. Wir schlagen uns den Zeh an, das tut kurz weh und dann geht es wieder weiter. Er heilt. Er heilt unsere Krankheiten. Ja? Und wenn er das nicht täte, würden wir alle nicht hier sitzen. Denn da wären wir alle schon gestorben, wenn er Krankheiten, die in unserem Leben auftreten, nicht heilen würde. Wenn unser Immunsystem so im Eimer ist, dass, ich habe jetzt letztens einen Bericht gehört oder gelesen, da stand, dass unser Körper im Verlauf unseres Lebens 6-mal einen akuten Krebs abwehrt. Das kriegen wir aber gar nicht mit, weil das automatisch passiert. Und es gibt so viele Dinge, wo Einflüsse von außen unseren Körper angreifen, aber unser Körper heilt sich selbst. Ist uns das eigentlich bewusst? Und genau das, darauf spielt David an. Er heilt all deine Krankheiten. Ich habe mir immer überlegt, ja, wie kann das sein? Heilt uns, wir sind ja teilweise, haben auch gewisse Gebrechen. Ja, auch ich merke, dass ich etwas älter werde und manche Gebrechen habe. Aber trotz allem, er heilt. Und so viel ist im Hintergrund, das kriegen wir gar nicht mit. Wie gesagt, alle. Und dann eben, gut, muss ich mal weiter. Dinge, die schnell wieder verheilen, ja. Vergesslichkeit.
Ja, alles.
Der dein Leben rettet,
heilt alles.
Aus der Gruben.
Ja, wir müssen Gott beim Wort nehmen, er heilt alles.
Ja, genau. Dein Leben rettet aus der Grube, von dem Tod. Ja, wirklich? Man könnte auch sagen, tödliche Situationen. War David in tödlichen Situationen? Ja, und nicht einmal. Eine ganze häufig, also sehr, sehr häufig sogar. Eine, die war sehr brisant, weiß nicht, vielleicht ist das dem einen oder anderen sogar bewusst. Da war David mit seinen Männern in der Höhle, hat sich versteckt vor dem König Saul. Und was passiert? Der König Saul legt sich vorne in die Höhle und schläft. Die mussten da hinten so ruhig sein, dass wenn der das gehört hätte, dann wäre es abgegangen, wäre es vorbei gewesen. Und Gott hat die so bewahrt, dass der David sogar vorgegangen ist, hat von dem Saum vom König David, seinem Gewand, ein Stück abgeschnitten und dann hat er ihn geweckt und hat gesagt, da schau her, ich hätte dich jetzt umbringen können, ich habe es aber nicht getan. Der war so geschockt, so Ding, und David konnte seines Weges ziehen, Gott hat ihn bewahrt. Oder wie oft war David in irgendwelchen Kriegshandlungen verwickelt? Was hat Gott getan? Er hat ihn bewahrt. Er ist aus vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar verletzt heimgegangen. Das mag schon sein. Auch da hat Gott ihn wieder geheilt, aber er hat ihn vor dem Tod bewahrt. Wie geht's dir und mir? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich weiß es, vor 2 Wochen, als ich nach Bremerhaven gefahren bin, da habe ich gerade mit dem Andreas telefoniert. Ja, da hätte es auch vorbei sein können. Das habe ich, glaube ich, schon mal kurz erzählt. Ja, dass ich fuhr und wollte links rüberfahren, weil ich im Auto ausweichen wollte. Und hinter mir fuhr ein Auto und direkt im toten Winkel. Und ich habe im letzten Augenblick, sehe ich, hoppla, da ist was. Habe das Lenkrad rumgerissen und kam schon etwas ins Schleudern, aber es ist nichts passiert. Wie oft passiert es, dass Gott uns da vor wirklich tödlichen oder wirklich bedrohlichen Situationen bewahrt? Ja, ich bin vor vielen Jahren, das meiste, was mir da in der Hinsicht passiert, ist wirklich auf der Autobahn. Ja, fuhr mit 160 die Straße, also auf der linken Spur, und plötzlich 80 Meter vor mir schert ein LKW aus. Oder waren es 50 Meter, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Das war haarscharf. Es hätte fast gekracht, ja. Und da könnte ich euch die nächste halbe Stunde mit Sicherheit zig Beispiele sagen, wo ich einfach erlebt habe, dass Gott mich wirklich vor so entweder wirklich schwer, wo ich also körperlich schwer verletzt hinterher gewesen wäre oder sogar sterben hätte können, wo Gott mich da einfach bewahrt hat. Er bewahrt dein Leben aus der Grube, also er rettet dich aus der Grube, wie jetzt das hier im Psalm 103 eben steht. Man könnte noch ein Stück weiter gehen, da gehe ich aber dann später noch mal genauer drauf ein. Er rettet uns eben insofern aus der Grube, dass er uns ewiges Leben gibt. Vor der ewigen Verdammnis, ewigen Gottesferne. Aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Vergesslichkeit. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Oh, ja. Wie oft war Gott für dich da oder für mich da und hat mir geholfen? Egal in welcher Situation. Und ich denke, wenn ihr zu euch so zurückerinnert, da gibt es sicherlich zig Situationen, wo ihr sagt, wow, genau da war Gott bei mir. Da hat mir Gott beigestanden. Der hat dein Leben mit Gutem sättigt. Wer von euch kann sagen, dass er ein absolut schlechtes Leben hatte, immer an der Armutsgrenze gelebt hat, ja, wirklich zu knabbern hatte, hungern musste, keine Ahnung. Bin mir sicher, überhaupt keiner von uns heute hier, der sagen kann, ja, er hat wirklich so, so oft hungern müssen, war an der Armutsgrenze. Uns geht's gut. Trotz dieser ganzen Corona-Geschichte geht's uns immer noch gut. Ja? Wie das in Zukunft weitergehen wird, wissen wir nicht. Aber er sättigt uns. Er gibt uns das, was wir brauchen. Und selbst wenn, ich kann mich gut erinnern, also ich bin einmal, das ist ja einige Jahre her, von Berlin heimgefahren. Und da hatte ich das erste Mal in meinem ganzen Leben Existenzängste. Weil ich irgendwie nicht wusste, wie geht's weiter. Konten waren bis zum Anschlag überzogen. Ja, und es war einfach eine sehr schwierige Situation, neu selbstständig und die Umsätze sind nicht so gelaufen, wie sie laufen hätten sollen. Und dann heulend bin ich die Autobahn, ich weiß jetzt nicht mehr genau welches, weil ich glaube die A9 war das, gefahren. Kann glaube ich sogar nur ungefähr sagen, wo es war. Ich habe echt trotzdem Wasser geheult. Und dabei habe ich gesagt, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie ich die letzten 3-4 Tage, bevor ich mit Geld rechnen kann, wie ich meine Familie versorgen soll. Und ja, und dann kam ich heim, mache einen Brief auf und dann hatte ich festgestellt, kam eine Überweisung von irgendwas um die 300-400 Euro. Und ja, ich konnte meine Familie für das restliche Monat versorgen. Und ich konnte, wenn ich mein Leben so zurückschaue, ich konnte immer wieder sagen, Gott hat mich, meine Frau, also die hat uns als Familie immer versorgt. Er sättigt dein Leben mit Gutem. Das hat er getan, er hat es bei David getan. Er gab ihm auch Erfolg in den Kriegen. Durch den Erfolg mit den Kriegen hat er natürlich auch Beute eingenommen und hat dadurch auch Wohlstand erhalten und hat viele, viele gute Dinge in seinem Leben erfahren. Vergesslichkeit. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Kennt ihr das, dass ihr irgendwo richtig fertig seid, erschöpft seid und irgendwo denkt, ja, ich bin jetzt... Also gestern Abend zum Beispiel habe ich gedacht, ich fühle mich heute wie 70 oder 77. Ich war so kaputt, so also echt am Ende. Ja. Und dann dachte ich noch, okay, Herr Jesus, und jetzt muss ich auch noch eine Predigt vorbereiten. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Aber ich denke, Gott hat trotzdem Gnade geschenkt. Aber worauf ich jetzt darauf hinaus will, David, er hatte solche Situationen. Am Ende hatte er einen Kampf hinter sich. So, und dann kommen sie zurück in ihr Lager. Und was ist? Frau, Kinder, alles fort. Und zu allem Elend, ich muss mir vorstellen, er hat dort, glaube ich, 600 Männer gehabt, so steht es zumindest da. So, und die rebellieren jetzt und sagen, David, wir steinigen dich jetzt. Mit dir sind wir in den Krieg gezogen, jetzt sind alle unsere Familien, sind alle fort in Gefangenschaft geführt worden. Und was hat David gemacht? Er ist einen Steinwurf weggegangen und dann heißt es, wie es hier steht. Und David war sehr geängstigt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Denn das ganze Volk, denn des ganzen Volkes Seele war unwillig. Ein jeder um seine Söhne und Töchter willen. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Er hat gebetet. Er hat Gott diese Sache hingelegt. Er hat gesagt, Herr, was soll ich jetzt da machen? Wenn du jetzt nicht eingreifst, einmal mir die nötige Energie und Kraft gibst, weiterzumachen als Anführer dieses Volkes, wird nichts passieren. Und zum anderen, die sind dabei, drauf und dran mich zu steinigen. Was tat Gott? Er hat dann auch einen Propheten gebeten, dass er ihm einfach, dass er Gott fragt, was er jetzt machen soll, ob er den Leuten nachjagen soll. Und was hat Gott dann darauf geantwortet? Fragte David den Herrn und sprach, soll ich den Kriegsleuten nachjagen und werde ich sie ergreifen? Er sprach, ja, jage ihnen nach. Du wirst sie ergreifen und Rettung bringen. Das ist Elberfelder 1905, deswegen ist es ein wenig anders. Da zog David hin und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und da sie kamen an den Bach Besor, blieben etliche stehen. David aber und die 400 Mann jagten nach, die 200 Mann aber, die stehen blieben, waren zu müde, über den Bach Besor zu gehen. Es kann auch sein, dass einfach einmal ein Teil einfach nur müde ist. Aber Gott hat gesagt, macht es, ich begleite euch und ihr werdet eure Familien retten. Und genau das haben sie dann auch getan. Aber was hat David gemacht? Er ist auf die Knie gegangen und er hat Gott um Hilfe gebeten. Und ich kann euch sagen, ich war, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt, in Rothenburg, wir kamen aus dem Urlaub und ich hatte eine Predigt vorzubereiten, war alles okay. Hatte eigentlich genug Zeit, wir kamen am Dienstag heim und am Sonntag sollte die Predigt sein, alles gut. Wir kommen heim, nichts ahnend und plötzlich irgendwie in der Nacht. Ich habe fast die Nacht nichts geschlafen. Mich hat es am ganzen Körper gejuckt. Ich dachte mir, was ist da? So, und das Ende vom Lied war, wir haben dann festgestellt, ja, unsere Katze, die wir damals hatten, die hatte uns Katzenflöhe hinterlassen. Und normalerweise ging ich immer davon aus, Katzenflöhe, wir wussten, dass die Katzenflöhe hatte. Es hatten uns die, wo die Katze es in Pension hatte, erzählt und haben gesagt, ja, in den 2 Wochen sind die alle hinüber und die gehen eh nicht auf Menschen. Ja, nix was. Die haben mich gepiesackt, also bis zum geht nicht mehr, den Bastian haben sie auch gepiesackt. Und dann, ja, und das Ende vom Lied war, bis wir das Ganze in den Griff gekriegt haben, ich habe nächtelang echt nichts geschlafen, war fix und fertig, konnte meine Predigt nicht richtig vorbereiten. Und am Sonntag früh saß ich auf dem Stuhl und ich war so fertig, dass ich gedacht habe, jetzt gleich, puff, liege da und es ist Feierabend. Ich habe irgendwo gemerkt, mein Kreislauf, der bricht jetzt gleich zusammen. Und während ich mir gebetet habe, saß ich da und sagte, Herr Jesus, du sagst im Jeremia 33,3, rufe mich an in der Not, so will ich dir antworten und will dir große und unfassbare Dinge kundtun, von denen du nichts weißt. Und ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ich saß da und dann habe ich irgendwie gemerkt, es fing unten an den Füßen an. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt erklären soll. Und habe irgendwo gedacht, ja, da kommt jetzt irgendwie richtig Energie in mich rein. War es jetzt ein Kribbeln? Ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, wie das genau war. Auf jeden Fall war ich dann wieder richtig fit. Ich ging vor, habe meine Predigt gehalten und ja, hinterher kam sogar ein älterer Bruder auf mich zu und sagte, Martin, das war die beste Predigt, die du bisher gehalten hast. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht, aber ja, und einfach solche Situationen, einfach zu sehen, ja, ich darf in Notsituationen, ja, beten und wenn ich wirklich am Ende bin, wie jetzt hier schreibt, ja, steht es, ja, und du wirst wieder jung werden wie ein Adler. Also ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt 50 oder 57 jetzt bin, dass ich plötzlich wieder junger Hirsch mit 20 werde. Das werde ich nicht mehr. Ist einfach so. Aber ich denke jetzt einfach, ich deute das jetzt einfach auch so, dass wenn ich wirklich am Ende bin und mich wirklich fühle wie 80, dass Gott es mir geben kann, dass ich so viel Energie, so viel Kraft kriege, dass ich mich wieder jung, frisch und einfach auch kraftvoll fühle und das tun kann, was er von mir erwartet. Vergesslichkeit. Er tat seine Wege kund dem Mose. Was war da mit Mose? Könnt ihr euch erinnern? Wie hat der Mose seinen Weg gezeigt? Ich denke, wenn jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, weiß ganz genau, das war mit der Wolkensäule und der Feuersäule. Die gingen in der Nacht Also als die Ägypter hinter ihnen her war, war sie hinter dem Volk, damit das Volk geschützt war. Aber die gingen, als sie durch die Wüste gelaufen sind, war die Wolkensäule beim Tag vor ihnen und in der Nacht eine Feuersäule, damit sie sehen, wo sie hin sollen. Gott hat ihnen den Weg gezeigt, den sie gehen sollen. Und da heißt es, und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, da er den rechten Weg führte, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchte, zu reisen Tag und Nacht. Das muss man sich mal geben. Ja? Und genau das beschreibt jetzt David so. Erst fordert er sich auf, erinnere dich doch. Und dann auf einmal kommt es ihm so langsam, was Gott doch alles getan hat. Eben jetzt da auch bei Mose. Vergesslichkeit. Und den Volk Israel, den Söhnen Israel, seine Taten. Ja, was hat er da getan? Siehe, ich will das selbst stehen vor dir. Siehe, ich will das selbst stehen vor dir auf einem Fels am Horeb. Da sollst du den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, das Volk trinke. Mose tat also vor den Ältesten von Israel. Genau, er hat einmal sie durch die Wüste geleitet, durch diese Feuersäule und Wolkensäule, aber er hat sie auch versorgt mit Wasser. Ja, er hat den Söhnen Israel seine Taten gezeigt. Und dann eben, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, die ihn fürchten. Ist es nicht großartig? Barmherzig und gnädig ist Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Barmherzigkeit. Wenn ich rechne, wie schnell ich manches Mal zornig werde, oh meine Zeit. Also ich glaube, wenn Gott mit mir genauso umgehen würde, das wäre nicht so gut, glaube ich. Ja? Aber Gott, er ist langsam zum Zorn und groß an Barmherzigkeit. Und dann, was ich so richtig genial finde, dann heißt es, und er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Er geht nicht mit uns so um, wie wir es eigentlich verdient hätten, möchte der Text eigentlich ausdrücken. Und seine Gnade, also das heißt seine Vergebungsbereitschaft, der Umgang mit uns, die ist höher, als der Himmel von der Erde entfernt ist. Das heißt eigentlich unendlich. Er ist bereit, unendlich, bis ins Unendliche, seine Gnade und seine Gnade über uns walten zu lassen. Die Vergesslichkeit, das Volk Israel klagte Gott an. Sie maulten rum. Sie murrten. Ja, und was tat Gott? Sie haben geschrien, ja, Wasser, wir verdursten hier. Was hat Gott getan? Er gab ihnen Wasser. Sie haben immer dieses Manna, das ist doch eklig und wir wollen was anderes und keine Ahnung, was hat. Ja, und wir möchten zurück zu den Fleischtöpfen nach Ägypten. Was hat Gott getan? Er hat einen, weiß ich gar nicht, der muss ja, was weiß ich, wie groß gewesen sein, einen riesengroßen Schwarm von Wachteln geschickt. Die sind auf Deutsch gesagt regelrecht, also bald am Fleisch erstickt. Ja, so hat Gott, ist Gott ihnen begegnet. So hat sich Gott ihnen gegenüber verhalten. Und sie hatten ständig an ihm irgendwas auszusetzen, an dem, wie Gott mit dem Volk Israel umgegangen ist. So, und was tat Gott? Er hat sich nicht so verhalten und gesagt, euch zeige ich es jetzt. Im Gegenteil, er gibt ihnen trotz allem ein gutes, fruchtbares und wirklich richtig schönes Land. Da ist heute Israel ganz, ganz weit davon entfernt, im Vergleich zu dem, wie es früher war, als Gott sie in das Land hineingeführt hat. Vergesslichkeit. Und sofern der Osten ist vom Westen, lässt er sein, unsere Übertretungen von uns sein. Er vergibt uns. Und er entfernt unsere Übertretungen, Osten und Westen. Ich habe mir überlegt, wie muss ich das verstehen? Was bedeutet das? Vergleich mit einem Globus. Ich weiß, jetzt sieht man das einigermaßen, ja. Aber ich habe noch ein anderes Bild da. So, jetzt schau mal her. Du stehst jetzt hier. Ja? Da ist jetzt Westen. Und da ist Osten. So. So weit entfernt sind deine Sünden. So, und jetzt dachte ich, den kannst du ja denken, okay, ich marschiere jetzt von da nach da, aber was passiert? Ha, ich bin jetzt wieder im Westen und da ist wieder Osten. Das heißt, die Sünde, sie ist weg. Sie ist für mich nicht mehr erreichbar. Und genau das macht es Gott deutlich. Wenn er mir meine Sünde vergibt, dann ist die Sünde wirklich weg. Wenn er sagt, sie ist entfernt wie der Westen vom Osten, die kommt nicht mehr zu dir zurück. Sie ist tatsächlich weg. Und dann heißt es eben, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich über die, die ihn fürchten. David, du hast jetzt was ganz Schlimmes gemacht. Und dein Vater sagt, ja Freund, da gibt es jetzt irgendeine Strafe, keine Ahnung was, ne? So, was passiert, wenn du jetzt sagst, du Papa, das tut mir leid, das war blöd. Was macht er? Wird dann die Strafe noch schlimmer oder wird es eher besser?
Ja, besser.
Eher besser. Siehst, und genau das ist es, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. Ja, wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, du Papa, es tut mir leid. Ja, es war nicht richtig, ich habe dumm gehandelt. Wer bin ich denn, dass ich dann die Keule raushole und ihm dann noch schlimmer behandle? Nein, das mache ich nicht. Und genauso ist Gott, er, wie gesagt, er handelt nicht so, wie wir es eigentlich verdient hätten, sondern er verhandelt, er geht mit uns besser um. Ja, was tut der Vater? Er vergibt. Und da heißt es eben, denn er kennt das, er kennt, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf am Feld, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht. Habt ihr euch das mal vorgestellt, wenn ich jetzt über so ein Blumenfeld gehe, 5 Wochen später sind die Teile der Blumen weg, aber ich wüsste nicht, wo die Blume jetzt genau gestanden ist. Weiß kein Mensch. Und Gott vergleicht uns genauso. Er sagt, ja, dein Leben, ja, ob es jetzt 50, ob es 60, ob es 80 oder 90 ist oder noch mehr, ja, wenn du diese Erde verlässt, meinst du, jemand von uns, die wir hier in dem Raum sind, nach 100 Jahren, erinnert sich noch irgendjemand an uns? Wahrscheinlich nicht. Gar nicht. Bin mir sehr sicher. Ja. Ohne Aufzeichnung würden wir auch von anderen gar nichts mehr wissen. Wenn wir nicht irgendwelche Aufzeichnungen, wir würden auch von keine Mose, von was weiß ich, wir wissen zum Beispiel, von Ägypten wird man nichts wissen, vom Mittelalter wird man nichts wissen, ob Hitler gelebt hat, wird man auch nicht wissen. Marx, Lenin, Buddha und so weiter und so fort, die Liste könnten wir jetzt unendlich fortsetzen. Wenn da nicht Aufzeichnungen da wären, würden wir von denen gar nichts wissen. Und das waren aber, die haben irgendwas Besonderes gemacht. Ja, ob positiv oder negativ, das ist dann wieder eine andere Seite. Aber wir würden von denen nichts wissen, wenn nichts aufgezeichnet wäre. Und von uns wird wahrscheinlich nichts aufgezeichnet sein. Was? Ja, genau. Ja. Dann könnte es vielleicht sein, wenn irgendeiner in 100 Jahren das Ding in die Hand kriegt, oh ja, da war was, ne?
So.
Ja. Aber was ich eben deutlich machen will, ist, in 100 Jahren wird sich an uns keiner mehr erinnern. Aber möchten wir, dass wir für ewig vergessen sind? Dann könnten wir eigentlich gleich einen Strick nehmen, aufhängen. Ja, du, macht ja keinen Unterschied, ist doch dann Busch. Nee, natürlich nicht. Also ich will jetzt nicht zum Selbstmord auffordern. Nee, aber stellt euch das doch mal vor. Ja? Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Sondern ich würde jetzt einfach sagen, Wenn wir wollen, dass man uns auch dass man sich in 100 Jahren noch an uns erinnert, dann müssen wir unser Leben mit Jesus führen. Denn dann werden wir nicht vergessen. Ne? Aber wie soll das funktionieren? Wir als Menschen, wir sind so gestrickt, wir sind auch so angelegt, dass wir irgendwie durch irgendwelche eigenen Anstrengungen gucken, dass wir uns ja diesem höheren Wesen, dass wir wissen, dass es das irgendwo gibt, möchten diesem höheren Wesen gefallen. Und so versuchen wir alles Mögliche. Und da gibt es ja die kuriosesten Sachen, was Menschen anstellen, um ihrem Gott zu gefallen. Das habe ich letztens schon mal gesagt gehabt, da gab es in Indien einen, der wollte irgendeinem Gott, indischen Gott gefallen, und der hat irgendwas um die 100 Kilometer, hat er sich auf den Boden geworfen, ist aufgestanden, und da, wo er mit dem Kopf war, ist er dann mit den Füßen hin und wieder. Also immer eine Körperlänge. Und so hat er gemeint gehabt, wenn er das macht, auf diese Kilometer entlang, dann hat er so viele gute Werke getan, dass sein Gott ihm wohlgesonnen ist. Also es gibt da die kuriosesten Dinge. Aber was bringt's? Es bringt gar nichts. Du schaffst es vielleicht bis hier, aber du wirst nie dich dadurch retten. Gott hat diese Erde geschaffen. Gott hat uns geschaffen. Und er hat auch einen Plan entwickelt, wie das sein wird, dass wir auch zu ihm kommen können. Und zwar funktioniert es ganz einfach so. Gott kam in Jesus auf diese Erde. Er wurde Mensch. Und dann ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Und das Einzige, was ich machen muss, ich muss mich nicht ritzen, ich muss nicht irgendwelche tollen Werke tun, ich muss nicht, was weiß ich, 100.000 Menschen was Gutes tun oder sonst irgendwas. Das muss ich alles nicht machen. Ich muss im Grunde genommen nur eins machen. Jesus, meine Sünden, also erstmal erkennen, dass ich ein Sünder bin, muss Jesus meine Sünden bekennen, ihn um Vergebung meiner Sünden bitten und bitten, dass er den ersten Platz in meinem Leben einnimmt. Und dann werde ich auch einmal da oben ankommen bei Gott. Nur dann. Ich kann einem Mohammed nachfolgen, ich kann, was weiß ich, hinduistischen Götzen nachfolgen, ich kann einem Buddha verehren, egal wen ich nehme. Es wird nie reichen, dass ich zu Gott komme. Nur, und es sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzigste Weg. Was muss passieren? So schaut es bei einem Menschen aus, der ohne Gott lebt. Da ist das Ich, also der Egoismus oder wie man das auch immer sagt, auf dem Lebensthron. Das heißt, er bestimmt sein Leben selber. Er lässt keinen anderen ran. So, und was muss passieren, damit ich als Mensch, der nicht an Jesus glaubt, der nicht den Weg zu Gott geht, dass ich in den, ja einfach auch ja, diesen Weg Richtung Gott, dass ich in den Himmel komme, wenn man so sagen will, ja, dann muss ich eins machen. Ich muss meine eigenen Vorstellungen, die müssen beiseite treten und Jesus auf den Thron des Lebens kommen. Und dann wird es sein, dass mein Leben das Ziel dann auch erreicht, nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Gott kam auf die Erde, er wurde Mensch. Und Jesus, er ist für mich an meiner Stelle gestorben, um mir die Möglichkeit zu schaffen, zu Gott zu kommen. Und genau das möchte einfach auch der Psalmist deutlich machen, dass wir unsere Sünden eben an diesen Gott abgeben dürfen. Und wie er auch sagt, ja, wenn meine Sünden ihm gebracht wurden, wenn er meine Sünden, ja, vergeben hat, dann sind die so weit weg, die erreichen mich nicht mehr. Die sind so weit weg wie der Westen vom Osten. Es wird nie mehr passieren, dass die, so, wenn man sagen will, zu mir zurückkommen, sie sind für ewig weg. Vergesslichkeit. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet und sein Reich, seine Herrschaft über alles. Ich will jetzt noch nicht noch genauer darauf eingehen, aber die Gnade unseres Herrn, die währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das heißt, wenn ich diese Gnade der Vergebung, die Gnade erfahren habe, dass Gott mir dieses ewige Leben gegeben hat, dann weiß ich auch, das wird wirklich so eintreten. Und dann lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet. Und dann, dass man höre auf seine Stimme. Und dann eben lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten, seine Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Und genau das versucht jetzt auch David da nochmal zum Schluss einfach abzurunden. Er fordert im Grunde nochmal auf, ihr Engel, ja, lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, ja. Er fordert dann auf, ja, ihr Heerscharen, das heißt, das sind Engel, die im Grunde nochmal, wie, wenn man so sagen, Gottes Kriegsvolk sind. Und dann zum Schluss, lobe den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrlichkeit. Lobe den Herrn, meine Seele. Und wenn sie heißt, alle seine Werke, da bin auch du, bist auch du und ich mit gemeint. Warum? Denn jeder von uns ist ein Werk Gottes. Jeder von uns ist ein geschaffenes Werk Gottes. Und da brauchst du bloß im Psalm 139 lesen, den habe ich jetzt vor einigen Wochen gepredigt, wo es heißt, ja, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und da geht es genau um diese Erschaffung von mir als Menschen. Und da sagt er, ja, er hat darüber gewacht, als ich gemacht worden bin im Verborgenen. Ja, das heißt, Gott, er hat über die Entstehung meines Lebens, hat er gewacht. Und deswegen bin ich auch ein Werk Gottes. Und ich als dieses Werk Gottes, ich soll diesen Herrn loben. Und das ist das Ziel, was Gott will. Er will, dass wir ihn loben. Und wenn du diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, dann ja, einfach beug dich vor diesem lebendigen Gott. Beginne eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Und dann kannst du auch, wie es hier sagt, dieser Aufforderung nachkommen, diesen Gott zu loben. Amen.